Der für heute angegebene Predigttext, da geht es um die Person Judas. Steht im Johannesevangelium Kapitel 13, die Verse 13 bis 30. Das ist das letzte Abendmahl in diesem Obergemach. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und dann sagt er einige Worte. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen solle, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte sich der an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Ischariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Geldbeutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben. Oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Ich habe diesen Judas vorgesetzt bekommen und ich habe versucht, mich in das Thema ein Stück hineinzufinden. Ich habe mir da mehrere Predigten zu angehört und mir sind doch etliche Aspekte aufgefallen. Über die Person Judas wissen wir eigentlich gar nicht viel. Wir wissen nur alles, was mit diesem Verrat zusammenhängt. Es geht eigentlich immer nur darum, dass seine Lebensleistung nicht gut ausgeht. Es ist sogar ein Synonym für Sprichwörter geworden. Ne? Judas Lohn ist heute immer noch ein gebräuchliches Wort für ein unrecht erworbenes Geld, für einen Verrat. Es wird auch nicht gesagt, warum er zu dem geworden ist, was da passiert. Vielleicht spielt es auch keine Rolle, ob er eine schlechte Kindheit hatte oder Probleme hatte oder so. Es wird einfach nicht erwähnt. Sein Name war damals weit verbreitet und weist darauf hin, dass er aus dem Stamm Juda stammt. Um es etwas einzugrenzen, diesen Zusatz Ischariot, was so viel bedeutet wie aus dem Ort Kariot. Das war eine kleine Ortschaft im Süden Israels. Die anderen Jünger stammten alle aus dem Norden, aus Galiläa. Und wir wissen auch nicht, wie der Judas in den Jüngerkreis überhaupt gekommen ist. Wir wissen keine Berufung und wir wissen auch nicht, warum. Im Johannes 12 steht, dass er das gemeinsame Geld der Jünger verwaltet und dass er dabei nicht ehrlich ist. Er war ein Dieb. Und das zieht dann natürlich weitere Sünden nach sich. Lüge, Betrug, Verrat, Scheinheiligkeit. Und er macht das sehr gut. Von den anderen Jüngern merkt es niemand. Aber der Herr Jesus weiß es von Anfang an. Es wird immer wieder mal erwähnt. Und das ist eine Stelle, wo ich nicht weiß, warum ist das so. Wenn man so sich mal vorstellt, was der Judas alles so erlebt hat, gehört hat, er war einer von den 12, der engste Kreis um Jesus, 3 Jahre lang mit ihm gemeinsam unterwegs gewesen, alle Reden gehört, alle Wunder selbst gesehen, ständige Gemeinschaft mit Jesus. Es wird uns sogar von einer ganz besonderen Begebenheit berichtet, an der Judas auch Anteil hatte. Lukas 9, 1 bis 6. Er forderte, also Jesus, die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Teufel und dass sie Seuchen heilen konnten und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Und er sprach zu ihnen: Ihr sollt nichts mit euch nehmen auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld. Es soll auch nicht einer zwei Röcke haben. Und wo ihr in ein Haus geht, da bleibet, bis ihr von dannen zieht. Und welche euch nicht aufnehmen, da geht aus von derselben Stadt und schüttelt auch den Staub ab von euren Füßen zu einem Zeugnis über sie. Und sie gingen hinaus und durchzogen die Märkte, predigten das Evangelium und machten gesund an allen Enden. Judas ist einer von ihnen. Nicht nur alles gehört und gesehen, nein, er ist Teil dessen. Und trotzdem ist er in seinem Herzen nicht wirklich bekehrt. Solange die Umstände günstig sind und er Gewinn daraus zielen kann, läuft er halt mit. Das ist so eine Sache, die ich mich auch schon des Öfteren gefragt habe. Wir erleben es ja leider auch immer wieder, dass Menschen, die der Gemeinde und dem Herrn Jesus ganz nahe waren, plötzlich wieder weg sind. Viele gute Predigten gehört, Gemeinschaft erlebt und dann sind sie einfach weg, als wäre nie etwas gewesen. Bei Judas stellt sich die Frage, warum ist er denn überhaupt ein Jünger Jesu geworden? Was hatte er erwartet? Ich denke, er hatte einen neuen König Israels erwartet, so im Stil von David, der im Hier und Jetzt Israel wieder zu einer Weltmacht werden lässt. Dann wollte er an vorderster Front stehen, mit dabei sein, wenn lukrative Posten vergeben werden, Macht, Einfluss, Reichtum gewinnen. Und stattdessen immer dieses Gerede von Buße und Umkehr und Vergebung. Mit einem zukünftigen Himmelreich konnte er nicht viel anfangen. Was gab es denn hier und jetzt zu holen, zu gewinnen? Einen besonderen Eindruck davon, wie Judas dachte, bekommt man im Johannes 12, die Verse 1 bis 6. 6 Tage vor Ostern kam Jesus gen Bethanien, da Lazarus war, der Verstorbene, welchen Jesus auferweckt hatte von den Toten. Daselbst machten sie ihm ein Abendmahl und Martha diente. Lazarus aber war deren einer, die mit ihm zu Tische saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von ungefälschter köstlicher Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus ward voll vom Geruch der Salbe. Da sprach seiner Jünger einer, Judas, Sohn, Simons Sohn, Ischkariot, der ihn hernach verriet, warum ist diese Salbe nicht verkauft um 300 Groschen und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, dass er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb und hatte den Beutel und trug, was gegeben ward. Hier kommt ganz klar zutage, was den Judas so bewegt. Die Maria hat bestimmt lange stricken müssen, um das zu tun, was sie da macht, um dieses Opfer zu bringen, und sie macht es gerne und voll Ehrfurcht. Man kann so diese gegensätzliche Einstellung im Herzen ganz deutlich erkennen hier. Und das ist auch bis heute nicht anders. Wir sind hier in einem Haus, das lange erbetet wurde, in dem ganz viel gearbeitet und geopfert worden ist, und das wird es auch immer noch. Und das versteht auch nicht jeder. Ich meinen Kollegen brauche ich sowas gar nicht erzählen. Die würden denken, ihr seid bescheuert alle da. Es ist je nachdem, was im Herzen so stattfindet. Und ich habe mir die Frage gestellt, was suchen Menschen heute in der Kirche, in der Gemeinde? Was erwarten sie, was sie kommen? Ist es das, was Jesus zu geben hat, oder suchen sie etwas anderes? Viele, die kommen, suchen nach weltlichen Lösungen für Probleme. Gesundheit, Wohlergehen, Harmonie, Gemeinschaft. All das kann man am Rande auch erleben. Kann man. Es ist aber nicht der Hauptzweck von Jesu kommen. Welche Vorstellungen wecken wir, wenn wir Menschen einladen? Es ist modern geworden, dem Evangelium seine Spitzen und Kanten zu nehmen. Man muss es den Menschen ja leicht machen. Man muss ja nicht gleich von verloren sein und von der Notwendigkeit der Errettung reden. Und wenn dann irgendwann solche Dinge doch zur Sprache kommen, dann stößt es auf Unverständnis und taube Ohren. Das haben wir oft erlebt. Ich hatte jetzt vergangene Woche Ich darf ja hier keine Namen sagen, mache ich auch nicht, mit einem jungen Mann mal bei Facebook geschrieben, der war mal hier vor vielen Jahren und hat jetzt einen ganz anderen Weg gewählt. Und er weiß, was er tut. Und das tut schon weh im Herzen, wenn man sowas sieht. Warum hat Jesus es den Menschen nicht leichter gemacht? Warum hat er das Evangelium nicht leichter zugänglich gemacht? Warum ist es so schwer? Warum muss man alles aufgeben? Es gibt da einen Text, den kennen wir alle. Ich lese trotzdem mal ein Stück davon. Johannes 6, Verse 47 bis 71. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Das ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten die Jünger untereinander und sprachen: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Nehmt ihr daran Anstoß? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren, dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch 12 erwählt und einer von euch ist ein Teufel? Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Ischkariot. Der verriet ihn hernach und war einer der 12. Es ist nicht das Hauptziel Jesu, so viele Menschen wie nur irgendwie möglich um sich zu versammeln. Jedenfalls nicht, wenn er dabei die Botschaft seines Vaters und damit auch seinen eigenen Lebenszweck hätte verleugnen müssen. Und auch wir heute dürfen nicht um scheinbarer, schneller Erfolge willen eine Veränderung am Evangelium vornehmen. Das nützt niemandem etwas. Man ist dann nicht gerettet. Natürlich ist man traurig, wenn Menschen weggehen, und das ging dem Herrn Jesus auch nicht anders. Aber es gibt kein anderes Evangelium. Bei Judas sah es so aus, dass er zwar alles mithörte und sogar miterlebte, aber es berührte sein Herz nicht. Sein Egoismus, seine Geldliebe waren stärker. Und der Herr Jesus wusste das. Die anderen Jünger hatten es nicht einmal gemerkt. Jahrelang zusammen unterwegs, und doch könnte das Ergebnis nicht unterschiedlicher sein. Ich möchte nochmal gedanklich zurück zu dieser Szene dort im Obergemach. beim Passamahl. Der Herr Jesus sagt seinen Jüngern, dass einer von ihnen ihn verraten würde. Und ich finde die Reaktion darauf so bemerkenswert. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es ist ihnen nicht klar, von wem Jesus redet. Und es wird ihnen bange dabei, weil sie die Möglichkeit mit in Betracht ziehen, sie könnten es selber sein. Jesus macht es dann durch das Eintauchen des Bissens deutlich, wen er meint. Das war ein Zeichen besonderer Ehrerbietung. Ungefähr so, wenn wir Mittagsgäste haben und der Gast bekommt das schönste Stück Fleisch und noch ein schönes Stück oder einen Schluck Soße rauf und möchtest du hier noch ein bisschen Gemüse haben. Also mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt. Das Beste zuschieben. Das ist so moralisch die Vorstufe vom Füßewaschen, auch wenn es von der Abfolge andersrum passiert. Hier wird eine ganz wichtige Sache deutlich. Obwohl der Herr es vorher weiß, wer ihn verrät, jagt er den Judas nicht einfach weg. Er wird nicht vom Herrn aussortiert. Das macht er selbst. Es ist seine Entscheidung. Mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass er das selber getan hat. Wir kennen auch so manche Versuchungen in unserem Leben, in den verschiedensten Lebensbereichen. Aber Gott zwingt uns nicht, denen nachzugeben. Beim Nachdenken über diese Dinge musste ich mich fragen, wie weit ist das eigentlich von mir selber weg? Habe ich für mich schon mal die Möglichkeit in Betracht gezogen, könnte ich auch zum Verräter werden? Sicherlich sind unsere Lebensumstände heute anders, aber es gibt vielfältige Möglichkeiten, den Herrn zu verraten. Wenn ich mich nicht zu ihm und seinem Wort bekenne, aus Scham oder ich will nicht als blöd und beschränkt dastehen zum Beispiel. Geld spielt auch oft eine Rolle. Wenn ich seine Gebote vorsätzlich oder leichtfertig breche, weil mir mein Wille wichtiger ist. Wenn wir heute manches doch lieber etwas lockerer nehmen, weil es nun mal so ist und das Altmodische ja vorbei ist. Ich denke, dass jeder Christ auf die eine oder andere Weise schon zum Verräter geworden ist. Aber nun kommt die eigentlich entscheidende Frage, wie gehe ich damit um? Judas erkennt seinen Verrat. Er bereut ihn auch. Der erhaltene Lohn bedeutet weniger als nichts. Es ist nur noch moralische Last. Er sieht keinen Ausweg mehr und nimmt sich das Leben. Und damit nimmt er sich auch die allerletzte Chance. Und wenn das jetzt das Ende der Predigt wäre, dann könnte man verzweifeln, ne? Aber gleich im Anschluss an dieses Geschehen zeigt uns Gott in seinem Wort, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt. Der Petrus ist für mich genau das gegenteilige Beispiel. Auch er ist ein Verräter. Es wird uns berichtet, dass er selber sagt, ich würde mein Leben für dich geben, Jesus. Da ist noch alles gut, da hat er noch den großen Mund. Steckt nicht in jedem von uns so ein kleiner Petrus? Also in mir auf jeden Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht besser gemacht hätte. Aber das soll nicht die Frage sein. Die Frage ist, wie gehe ich mit meinem Versagen um? Ich bin überzeugt davon, dass es sogar für Judas noch Vergebung gegeben hätte. Hätte er unter dem Kreuz gestanden und hätte den Herrn um Vergebung angefleht, sie wäre ihm gewährt worden. Hat er aber nicht. Natürlich wusste der Herr das vorher, aber dieses Wissen hat den Judas nicht willenlos dazu verurteilt, es auch so zu machen. Jeder Mensch, auch wir selbst, erlebt seine Anfechtung, seine Versuchungen. Aber was wir dann tun, diese Verantwortung liegt dann bei uns selbst. Ich habe auch mal so geguckt, wie das sonst so in der Bibel war. Bin dann vorne bei Kain und Abel hängen geblieben. Da steht ein Satz im 1. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 7. Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, dann darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Wir wissen, wie es ausgeht. Da wird die falsche Entscheidung getroffen. Und wenn doch Dinge gründlich falsch gegangen sind, dann reicht die Vergebung Jesu auch für die allergrößte Schuld. An Petrus und Judas kann man die Unterschiedlichkeit im Umgang mit Versagen sehr, sehr deutlich ablesen. Der eine nimmt sich das Leben und geht für immer verloren in die Gottesferne. Der andere wird vollständig erneuert, ausgerüstet und eingesetzt. Er wird zu dem Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde baut. Zwei Verräter, zwei Wege, damit umzugehen. Unterschiedlicher könnte das Ergebnis nicht sein. Was lernen wir daraus? Welche Entscheidung treffen wir? Die Arme unseres Herrn Jesus sind noch immer weit geöffnet. Er möchte jeden von uns gebrauchen und wenn nötig reinigen und auch wieder neu einsetzen. Er stellt dem Petrus eine Frage, die er uns auch stellt. Hast du mich lieb? Prüft eure Herzen und wer dem Herrn eine Antwort geben möchte, dem ist jetzt Gelegenheit gegeben. Wir beten.